Es ist nichts, woran ich aufgebe. Ich werde auf jeden Fall hier wieder und wieder starten und irgendwann wird es auch klappen mit dem Finish und irgendwann hoffentlich auch mit einem guten Finish.
Nichtsdestotrotz wäre es gelogen zu sagen, ich will irgendwie nach 40 Stunden über die Ziellinie mich schleppen wie so eine Nacktschnecke.
Egal was, ich habe so das Gefühl, egal was sie jetzt macht in den nächsten Jahren, ihre Legacy ist schon längstens da. Also
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the world on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Preview-Show des UTMBs, der dritten Preview-Show. Diese Woche nach dem OCC und CCC besprechen wir heute den UTMB, die 100-Meilen-Distanz. Wobei, wenn man genau sein will, sind es ja 110 Meilen mittlerweile, sogar 177 Kilometer. Darf man nicht vergessen, jeder Kilometer am Ende tut weh. Wir haben uns dafür, Ben und ich erstmal, hallo Benny.
Hi.
Wieder zwei tolle Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Ida-Sophie Hegemann.
Danke.
Und hallo Manuel Hartwig.
Hallo.
Und wenn das nicht schon genug wäre, erwarten wir während der Sendung noch einen Überraschungsgast, von denen oder von der, wir wissen es nicht, unsere beiden Gäste auch noch nichts wissen. Da sind wir natürlich gespannt, wie eure Reaktion ausfallen wird. Der UTMB. Benny, wie steigen wir ein?
Ja, erstmal freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir hier Ida und Manuel haben, weil ihr habt beide, Manu ist heute erst angereist und gleich hierher. Genau, das ist erstmal sehr cool, da freuen wir uns. Und Ida ist natürlich gestern ein Rennen gelaufen und ist trotzdem hier heute hier. Vielleicht fangen wir auch mal damit gleich an, weil das natürlich wollen wir über einen anstehenden UTMB reden. Aber natürlich, Ida, du bist gestern gelaufen beim TDS, um vielleicht das mal gleich, ich denke, die Leute da draußen wollen natürlich, interessiert das natürlich, was du dazu sagst. Aber ich stell dir vielleicht einfach gar nicht eine Frage, sondern sag mal ganz offen einfach, was willst du da, willst du was sagen zu deinem Rennen? Wie ist die Gefühlslage im Moment?
Also die Gefühlslage ist wahrscheinlich sehr aufgewühlt. Ich hatte gerade vorher jetzt Calls, wo ich auch sehr mit Tränen gekämpft habe, aber ich glaube, dafür bin ich jetzt dann durch für heute.
Okay.
Nein, es ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Ich meine, ich bin jetzt 4-mal hier in Chamonix 100 Meilen Distanzen an den Start gegangen und habe noch kein einziges ins Ziel gebracht. Und ich glaube, so sehr, wie ich gestern dieses Finish wollte, wollte ich noch nie irgendwas in meinem Leben. Ich habe seit dem letzten Jahr einfach an ganz vielen Stellschrauben gedreht. Ich habe nochmal einen neuen Trainer gesucht, ganz viel Krafttraining gemacht, spezifisch nur am Downhill trainiert, extra an den Sprunggelenken trainiert, weil ich ja letztes Jahr eben nach 2-mal Umknicken raus war. Ich habe eine Mentaltrainerin mir gesucht und ja, die ganze Vorbereitung und alles lief echt gut. Die Saison lief bisher sehr gut. Deswegen würde ich lügen, wenn ich jetzt was anderes sage. Ich hatte hohe Erwartungen an den Tag gestern. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich eigentlich aber nur dieses einfache Ziel, ins Finish zu laufen. Also ich habe auch während des Rennens, ich wollte nie wissen, wo ich liege. Ich wollte mich in kein Pacing verwickeln lassen. Ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Wir haben auch einen sehr eher konservativen Rennplan gemacht mit Zeiten, Zwischenzeiten, die langsamer sein sollten als letztes Jahr. Ich wollte immer so bei ungefähr 80% sein, damit ich das Gefühl habe, ich fordere nicht heraus, dass ich irgendwie umknicke, stürze, irgendwas Unkonzentriertes passiert oder auch, dass ich nachts Magenprobleme habe, wie ich es so oft habe. Und das hat halt alles sehr, sehr gut geklappt. Ich war ehrlich gesagt super euphorisiert. Ich habe, glaube ich, so viel gelacht. Überall, wo ich Leute gesehen habe, ich hatte einfach Spaß und habe es genossen und so ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, heute kann ich mich belohnen mit einem Finish in Chamonix und mein Top-Ziel so für den Tag wäre vielleicht eine Top 10 gewesen, aber ich habe mich nie mit dem Podium oder einer Position so im Speziellen befasst, weil genau dann wäre ja wieder das Rennen anders geworden, dann wäre es nicht mehr
mein Rennen gewesen, ich will irgendwie finishen, sondern dann hätte man sich in Pacing verwickeln lassen und taktieren. Und das ist eigentlich alles unheimlich gut aufgegangen, bis 75 Kilometer, also nach ungefähr 10 Stunden Rennzeit. Ziemlich genau 10 Stunden, weil ich habe auf die Uhr geschaut. Und dann ist mir auf einmal speiübel geworden und ich musste mich halt übergeben. Und das nicht nur einmal, sondern die ganze Zeit. Und dann ist von da bis Beaufort, wenn man gut unterwegs ist, man so 3-3,5 Stunden unterwegs. Keine einzige Wasserstation, keine einzige Verpflegungsstation. Und ich bin einfach komplett dehydriert da angekommen, nachdem ich mich unfassbar oft übergeben habe, komplett energielos und zittrig. Ich habe es dann trotzdem noch versucht. Ich war, glaube ich, 40 Minuten in der Aid Station, habe versucht, dass das Übergeben aufhört, habe versucht, mit Suppe, Elektrolyten und ein bisschen Kartoffeln, so wie ich es vorher auch im Training immer wieder trainiert hatte, weil das das Einzige ist, was ich an festem Essen so ganz gut runterkriege, was aufzunehmen, und bin dann auch wieder losgestartet, aber habe mich innerhalb vom ersten Kilometer halt wieder dreimal übergeben und dann, ja, musste ich schweren Herzens zurücktrotteln in diese Aid Station und den Traum wieder an den Nagel hängen oder zerplatzen lassen. Und das ist einfach emotional extrem schwierig, weil es inzwischen so ein aufgeladenes Thema ist. Andererseits kann man keins der Jahre vergleichen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, dass ich in den beiden Jahren, wo ich den UTMB gestartet bin, gar nicht hätte starten dürfen. Das eine Jahr hatte ich vor dem Start schon den ganzen Tag einfach extreme Magenprobleme und eigentlich sollte man als Profiathlet oder würde ich zumindest heute entscheiden, so kann ich gar nicht erst starten. Und das zweite Jahr war ich schon extrem verletzt an Hüfte und Knie von dem Sturz vorher und war nicht schmerzfrei und hätte auch da nicht starten dürfen. Und wenn man das ausklammert, dann wäre wahrscheinlich der Frust nicht ganz so groß, aber das kann man halt schwer machen und deswegen sind es jetzt einfach frustrierende Statistiken und ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich nächstes Jahr in Chamonix wieder dabei sein werde. Es ist nichts, woran ich aufgebe. Ich werde auf jeden Fall hier wieder und wieder starten und irgendwann wird es auch klappen mit dem Finish und irgendwann hoffentlich auch mit einem guten Finish. Aber ob das jetzt direkt nächstes Jahr ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Okay. Vielen, vielen Dank, Ida, für diese Ausführung und Erklärung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es dich wahnsinnig auszeichnet, dass du jetzt hier am Tag nach dem Rennen dich auf diese Couch setzt mit einem Mikro vorm Gesicht und das so, wie du es eben getan hast, sagst und so offen und ja, auch ehrlich, und das ist ja jetzt wirklich nicht viel Zeit vergangen, und dass du sagst, du wirst dich wieder an den Start stellen, und jetzt du hast selbst gesagt, es war viermal, dass es nicht geklappt hat, das kann dann ja, klar, es frustriert dich auch, aber dass du jetzt trotzdem sagst, wird ein weitergeben und wirst wieder herkommen. Das finde ich vor allem nach so kurzer Zeit wahnsinnig cool und wahnsinnig stark. Und vielen Dank, dass du hier dabei bist. Ja, freuen wir uns sehr.
Ja, jetzt habe ich alles hier runtergezogen. Es tut mir ein bisschen leid.
Nee, überhaupt gar nicht. Aber ja, weißt du, wir haben nämlich jemand, der neben dir sitzt, den haben wir für die gute Laune.
Das ist gut.
Nein, das heißt, nein, ihr kennt euch, ja?
Ja.
Und ich glaube, vielleicht kannst du, ihr kennt euch aus,
seit der WM, also seit der WM? In Calls vor der WM eigentlich, aber bei der WM letztes Jahr haben wir uns dann wirklich kennengelernt.
Genau. Und okay, wir kennen Manu nur ein bisschen, aber bei uns im Podcast, vielleicht kannst du dann viel besser erklären, warum Manu der beste Mann ist für die gute Laune, oder?
Ja, Manu ist einfach ein cooler Typ. Also, ja. Er ist extrem locker, ich mag das einfach, er ist auch er selbst und ich finde, also das ist was ich immer sehr schätze und das ist vielleicht auch ein bisschen das, ich kann mich hier mit einem Mikro hinsetzen, weil ich eigentlich einfach nur genau das sage, was ich eben auch sagen würde, wenn ich mich mit meiner Schwester unterhalte. Und ich versuche immer so ehrlich und offen zu sein, wie es geht. Und das geht natürlich leicht, wenn man Erfolge hat. Das geht leicht, wenn Sachen laufen. Aber man muss auch damit klarkommen, wenn mal was gar nicht läuft oder wenn man an was mehrfach scheitert. Und ich glaube, am Ende, irgendwann wird es hier ein Happy End geben, aber jetzt erstmal zum Freitag. Also ich glaube, dass das ein richtig guter UTMB wird. Es ist ein bisschen so ein Underdog-Pick, oder?
Absolut.
Underdog-Pick wofür?
Für ein
Finish.
Rennen. Für ein richtig gutes Rennen.
Ja, ich hoffe, du hast recht natürlich. Aber du weißt es ja mindestens genauso gut wie ich. Es sind viele Sachen, die funktionieren müssen, dass man es überhaupt an die Ziellinie schafft und alles andere ist eigentlich erstmal nebensächlich, Hauptsache mal dahin schaffen. Dementsprechend, ja, ist deine Erfahrung wahrscheinlich für mich eine gute Lehre im Vorhinein schon mal, dass ich vielleicht zweimal drüber nachdenke, ob ich am Anfang ein bisschen überpace oder nicht, weil ich ja normalerweise tendenziell eher dazu neige, ein bisschen overconfident loszulaufen, aber ich glaube, das ist bei 170 Kilometern vielleicht nicht unbedingt die schlaueste Sache, die man tun kann.
Ich glaube, gerade hier in Chamonix kann man sich da selbst verleiten lassen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, jetzt gestern habe ich es nicht gemacht und es hat auch nicht geklappt. Also vielleicht.
Benny hat es schon gesagt, Manuel, du warst bei uns im Trailfunk zu Gast. Wir haben miteinander gesprochen und ich habe mir da ein Zitat aus unserem Gespräch rausgeschrieben. Das möchte ich mal kurz vorlesen. Ich wollte eigentlich nie 100 Meilen laufen. Ich will es immer noch nicht. Aber ich habe mich da halt qualifiziert. Man wird nicht jünger. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mir graut es jetzt schon davor. Das war jetzt vor 2 Monaten oder so circa, ne? Wie sehr graut es dir denn heute, 2 Tage vor dem Start?
Ja, ziemlich genauso wie vor 6 oder 7 Wochen eigentlich. Der einzige Unterschied ist, ich hatte das Glück, dass ich ja noch einen Eiger zwischendurch laufen durfte. Da konnte ich noch ein bisschen was fürs Ego tun und ein bisschen noch ein paar Erfahrungen sammeln, wenigstens über 100 Kilometer. Glaube ich, ist ganz gut, wenn man da im gleichen Jahr wenigstens ein 100er vorher gelaufen ist. Einfach um nochmal so über ein paar Sachen zu reflektieren, ob man da vielleicht besonders clever oder besonders unclever an irgendwelche Sachen rangeht. Dementsprechend, ja, die Angst besteht weiterhin, sie ist akut. Vor den ersten 50 Kilometern habe ich weniger Angst, vor der Nacht auch nicht unbedingt, aber alles, was danach kommt, ist eigentlich so die große Unbekannte, vor der ich doch Respekt habe, weil ich gerade in den ersten Rennen, die ich gelaufen bin im Ultra-Trail-Bereich, doch relativ oft eins auf den Deckel gekriegt habe. Und das hat dann schon immer sehr, sehr weh getan. Und dementsprechend befürchte ich, dass es ähnlich wird. Wenn ich trotzdem ans Ziel schaffen werde, dann ist es auch okay so.
Nimm uns vielleicht mal kurz ein bisschen mit in deine unmittelbare Vorbereitung. Du bist ja jetzt wirklich heute erst angereist, heute ist Mittwoch, wahrscheinlich auch aus Gründen, wahrscheinlich gab es noch andere Verpflichtungen, denen du nachkommen
musstest. Arbeit.
Eben, du bist, darauf wollte ich hinaus, du bist jetzt kein Profi. Wie hast du dich vorbereiten können? Wie sicher fühlst du dich mit der Vorbereitung?
Ja, ich glaube, dass die Vorbereitung auf dem Blatt Papier sieht sich vor allem sehr gut aus. So die Realität war, wie es oft so ist, gab natürlich ein paar Ups und Downs. Ich hatte ein paar Problemchen mit dem Fußgelenk in den letzten 3 Wochen. Das war aber nie wirklich so schlimm, dass ich hätte nicht trainieren können. Aber dann macht man halt immer weiter, man nimmt mal da ein bisschen was raus. Und es war eigentlich jetzt, wie gesagt, die letzten 3 Wochen hat mich das ein bisschen beschäftigt. Und jetzt habe ich einfach mal die letzten 3 Tage komplett gar nichts gemacht. Habe gedacht, jetzt nochmal alles dafür tun, dass das möglichst weggeht. Weil in den Tagen hätte ich nichts mehr gewinnen können, wenn ich jetzt nochmal 1, 2 lockere Runs gemacht hätte. Außer, dass ich halt mir die Chance genommen hätte, dass das Fußgelenk vielleicht wirklich bei 100% sein wird. Werde jetzt heute Abend nochmal eine ganz kurze Session machen und morgen wahrscheinlich nochmal. Und abgesehen davon bin ich eigentlich echt zufrieden. So nach Eiger habe ich, glaube ich, 3, 4 Tage auf Pause gemacht und seitdem konnte ich eigentlich echt gut trainieren. Auch, glaube ich, so mit die meisten Umfänge trainiert, die ich wahrscheinlich jemals gemacht habe in den Wochen 3 und 4 vor dem Rennen selbst. Und seitdem ja sukzessive reduziert. Ich fühle mich gut vorbereitet. Das Einzige, was ein bisschen fehlt aufgrund des Fußgelenks, ist das Downhill-Training. Aber das passt normalerweise bei mir eh einigermaßen. Dementsprechend sollte das schon ganz, ganz okay sein, ja.
Ida, wir kennen dich ja auch als Teilzeit-Kommentatorin auch von UTMB World Series Rennen. Da hast du ja auch schon im Livestream kommentiert und ich finde erstmal Kompliment, das machst du auch richtig gut. Man bekommt auch richtig mit, dass du wirklich im Sport tief verankert bist, dass du weißt, wer ist und das macht immer Spaß, dir zuzuhören. Wie hast du es so jetzt vom TDS gemacht, wie machst du es generell auch? Beschäftigst du dich vorab auch mit der Konkurrenz? Wer ist da am Start? Denn ich weiß oder ich vermute, der Manuel wird das vielleicht ein bisschen anders machen. Wie läuft das bei dir?
Also jetzt hier in Chamonix habe ich es bewusst nicht gemacht, aber einfach nur, weil es mir echt wichtig war, dass ich irgendwie mein eigenes Ding mache und irgendwie ins Finish laufe. Aber ansonsten, also ich beschäftige mich halt jeden Tag einfach mit der Szene, weil es ist halt mein Hobby auch trotzdem immer noch und meine Leidenschaft und mich interessiert, wer was macht und was bei wem abgeht. Und ja, ich glaube deswegen, selbst wenn ich das versuche, künstlich nicht zu machen, ertappe ich mich dann doch immer wieder dabei, dass ich informiert sein will, einfach nur, weil es halt wirklich eine Leidenschaft ist.
Und ich glaube, ich mache von 20 bis 20.30 Uhr mit beim englischen Stream. Also wenn du in der Zeit ganz vorne laufen könntest, kann ich ganz viel von dir erzählen. Nein, bitte nicht. Dann ist das mit dem Überpacen, glaube ich, ein Problem.
Ja, sehr gut. Es wurde woanders, ganz kurz dazu, es wurde woanders in anderen Podcasts darüber spekuliert, ob Sponsoren in Athleten extra Bonus zahlen, einfach nur für Screentime, dass die halt vor die erste Stunde einfach ballern und dann irgendwie DNFen. Aber man hatte auf jeden Fall die Marke gesehen sozusagen. Also Manuel, aber du hast ja gar keine Sponsoren bisher.
Oder? Ja, also wenn der Koffer auf den Tisch legt, ich bin für alles offen. Okay. Alles ich ziehe also mein T-Shirts an hier und dann geht's runter.
Wenn ich die von Höhenmeter pro Kilometer eins mache.
Ja,
der Ersatz fühlt er schon im Trailfunk, weil wir haben seitdem nichts.
Genau, aber Ball weitergespielt an dich, Manuel. Beschäftigst du dich damit, wer noch so läuft? Und
ja, natürlich, ich muss wissen, wem ich ein Bein stellen muss da vorne drin. Nee, ich weiß natürlich schon, welche namhaften Athleten mitlaufen und vor allem auch die Leute, die ich persönlich kenne, weil es mich da auch interessiert. Aber alles, was über die Top 10 hinausgeht, könnte ich jetzt nicht aufzählen, wer noch alles so mitläuft. Ich kann ungefähr einschätzen, wo ich mich in dem Feld befinde und was realistisch ist, so im verhältnismäßigen Finish. Aber ja, darüber hinaus mache ich mir da nicht so viele Gedanken. Und ich meine, man muss das ja auch realistisch sehen. Anders wie beispielsweise Hannes werde ich nicht ganz vorne mitlaufen. Dementsprechend ist mir da egal, ob von den ersten 5 oder von den ersten 8 3 DNS dabei sind, weil für mich ändert sich da wortwörtlich gar nichts. Mhm. Und deshalb ist es natürlich schade, wenn namhafte Konkurrenz nicht am Start ist, weil man auch, wenn man nicht direkt mit ihnen mitläuft, ja trotzdem ja, hofft, dass solche Leute am Start sind in dem gleichen Rennen, in dem man selbst ist. Aber ja, abgesehen davon.
Ich erinnere mich auch gern an den Trailfunk, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, zurück, und wo du meintest, selber meintest, ja, eigentlich so Selbstbewusstsein ist jetzt nicht das, was dir Probleme macht.
Ja.
Aber wenn du jetzt, weil du gerade angesprochen hast, dass sehr, sehr große Namen am Start stehen, vielleicht das Rennen, in dem du teilnimmst, wo, ja, wo das Feld am stärksten ist, wie ist es da ums Ego bestellt, ist es immer, ja, ändert sich da was?
Ich bin oder? Da realistisch und da muss ich einfach sagen, ich stehe viel besser da, wie ich es mir jemals hätte träumen können.
Okay.
Mit dem, was ich jetzt tue. Und allein das dabei sein ist für mich ja schon, habe ich schon wesentlich mehr erreicht, als ich vor 3-4 Jahren für möglich gehalten hätte. Ich meine, wir sind DM gelaufen 2024 und das war schon überragend für mich, dass ich da gewinnen konnte. Und allein das, da hätte für mich der Sport enden können und ich wäre zufrieden gewesen. Ja. Weißt du, deshalb allein an den Start zu gehen, ist für mich schon mehr als genug.
Super cool. Ey, jetzt ist unser Überraschungsgast da.
Ja,
hereinspaziert.
Hi. Hallo, hi. Komm rein, nimm bitte Platz in der Mitte zwischen Manuel und Ida.
Mach sie auf mit lautem Krachen vor der Kamera, vor dem Mikro. Frisch vom
Berg. Herzlich willkommen, Katharina Hartmut. Hi.
Hallo.
Hi.
Danke dir nochmal für die Nachricht.
Ich kenne dich zwar noch nicht, aber persönlich, aber ich drücke dich trotzdem mal. Hi.
Jetzt ist hier der Wahnsinn, diese Couch, die uns jetzt gegenüber sitzt. Ja. Wie viele ITRA-Punkte sitzen da jetzt? Ich kann es nicht ausrechnen.
Ist egal. Katharinas Bedingung war, ich komme gerne, aber nur für Orangina. Und zwar 6 Stück.
Und das, ich bin literally vor einer halben Stunde, habe ich auf Stopp gedrückt auf meine Uhr.
Ohne Witz jetzt, weil ich habe auf Strava gesehen, dass irgendwann um 2 Uhr nachts Start war. Ja, das war das derselbe Lauf oder ja, war das ein neuer? Wirklich?
Ja. Erste Vorbereitung vor der Tour. Mhm. Ich glaube, vor 2 Jahren hast du mir auch erzählt in der UTMB-Woche, du machst diese Woche die letzten Nachtläufe.
Genau. Ja, heute war so ein Tag.
Wann gehst du ins Bett?
Heute? Oh, so früh wie möglich.
Ja. Heißt danach.
Cool. Weil das ist lustig, irgendwie hatte ich die Info, Katharina will heute nachts laufen, danach kommt sie direkt zu uns, dann habe ich mal geguckt bei Strava, ob der Lauf schon online ist. Da waren was echt online.
Meine Uhr ist irgendwie nach 2 Kilometern ausgegangen. Ich dachte, das gibt's doch nicht jetzt. Was ist jetzt los? Und dann hatte das irgendwie automatisch schon, glaube ich, auf Strava schon gerade connected, bevor ich dann wieder gestartet habe.
Also auf Strava stand 1,9 Kilometer Katharina Hartmut, aber um 2 Uhr nachts.
Podcast mir gesichert.
Ich habe mal kurz getestet.
Zieht das Mikro gern noch ein bisschen mehr zu euch. Ja, jetzt haben wir die geballte Kompetenz.
Und mich.
Und Manuel Hartwig. Katharina hier natürlich schon auf dem Podium gewesen auch des UTMBs.
Letztes Jahr.
Letztes Jahr, ganz genau. Ja, wir wollen auch so ein bisschen über die Startfelder sprechen, bei den Männern und bei den Frauen. Bevor wir das tun, vielleicht noch so ein bisschen was Generelles, was ich mir rausgeschrieben habe. Ist vielleicht auch nicht uninteressant. Es gibt 20.000 Euro Preisgeld für den Sieger und für die Siegerin und die nachfolgenden Plätze kriegen auch noch was ab. Ich glaube, dann wird es erstmal halbiert für den Zweiten und für die Zweite. Und dann geht das immer so weiter runter. Also insgesamt wird es, glaube ich, über 100.000 Euro Preisgeld geben für die jeweilige, für die Top Ten. So. Was Frauen sagt ihr dazu?
Ja? Frauen und Herren? Oder?
Ja, ja. Jeder liegt mit dem Kopf.
Ja, ja. Und auch auf allen drei Distanzen gleich aus.
Nee, aber jede Distanz kriegt insgesamt Frauen 120.000 Euro Preisgeld, Herren 120 für jede Distanz, also insgesamt nee, 240 mal 3.
Ich glaube, Frauen und Männer addiert 120.000.
Ja, okay. So kommt es wahrscheinlich hin. Oh, Live-Mathe vor der Kamera. schwierig. Ja, genau. Erstmal so generell vielleicht, also Thema Preisgeld für euch als Athleten und Athletinnen. Spielt das eine Rolle? Denkt man drüber nach? Ist das einfach ein netter Bonus? Wie geht ihr damit um? Vielleicht Katharina?
Ich würde sagen, ja, ab einem gewissen Punkt spielt es natürlich eine Rolle, weil, also zumindest ein paar von uns leben inzwischen von dem Sport. Und klar ist das, macht das was aus, ob ich jetzt am Schluss vom Tag irgendwie eine fünfstellige Summe nach Hause gehe oder halt nicht. Wobei ich sagen muss, der UTMB ist ja die absolute Ausnahme, was das Preisgeld angeht in diesen Höhen. Außer man läuft jetzt irgendwie sowas wie Broken Arrow oder so und ist dann da vorne. Aber das trifft jetzt zum Beispiel auf mich gar nicht zu. Und von daher, bei mir, wenn, dann ist es eher sogar interessant, was wir von den Sponsoren bekommen, weil das oft auch für, also klar, UTMB ist immer eine Ausnahme, aber da auch für andere Rennen, wo es zum Beispiel vom Rennen kein Preisgeld gibt, dann der Sponsor noch was zahlt. Aber ich finde, also ich rechne nie mit einem Preisgeld, weil ich meine, es wäre vermessen, wenn ich so an ein Rennen rangehe und mir sage, ja, wäre schön, wenn ich da am Schluss. Also natürlich ist es schön, ist es wie so ein Bonus und es soll ja auch ein Bonus sein. Aber zumindest für mich ist jetzt nicht ausschlaggebend, okay, das Rennen hat jetzt irgendwie viel Preisgeld und deswegen laufe ich jetzt das Rennen. Mhm. Also bei mir steht immer im Vordergrund die meine eigene Motivation und für das, ob ich ein Rennen laufen möchte oder nicht, hängt jetzt nicht am Preisgeld. Ich finde aber schon, dass, und es ist jetzt sicher gut, dass es jetzt zumindest mal beim UTMB der Fall ist, aber ich hoffe, dass sich das auch noch ausweitet auf andere Rennen, dass wir da schon noch Potenzial haben, was Preisgeld von den Veranstaltern angeht. Also ich würde jetzt sagen, zumindest bei meinem Sponsor, bei Hoka, ist es relativ fair, was das Bonus-Schedule angeht. Ich weiß es nicht, wie das bei anderen Sponsoren ist, aber vom Veranstalter selber finde ich da, ja, also ist einfach noch mehr Potenzial, weil wie gesagt, am Ende vom Tag sind immer mehr Athleten und Athletinnen, die von dem Sport leben und klar ist es gut, wenn man das meiste über den Sponsoren die Sponsoren abdenken kann, aber ich finde schon, dass da gerade jetzt die Veranstalter, also gerade eben Veranstalter wie UTMB oder UTMB Series, das Geld ist da. Gehe ich jetzt mal davon aus.
Ich wollte es nur mal angesprochen haben, genau, also dass es hier eben Preisgeld gibt, weil es eben auch keine Selbstverständlichkeit ist. Dann kann man natürlich auch drüber sprechen, ist das hoch genug, ist es angemessen? Also wenn jetzt jemand seine Saison auf den UTMB ausrichtet und dass das A-Race ist irgendwie, dann ja, sind da natürlich auch Trainingslager vielleicht dann irgendwie nötig. Man verzichtet auf andere Einnahmequellen und dann kann man natürlich überlegen, sind 20.000 Euro auf so ein Jahr gerechnet, ist das viel, ist das wenig, ist das genug? Wie auch immer, genau. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal angesprochen haben. Genau, wie sehr schmerzt es dich jetzt hier sozusagen zugucken zu müssen? Wir haben jetzt schon von anderen gehört, von Elite-Läufern, die hier nicht laufen, die aber trotzdem eigentlich total eingespannt sind und fast das anstrengendere Programm haben als die Leute, die teilnehmen. Also Frage 1 sozusagen, juckt es dich? Hast du FOMO? Und Frage 2, bist du trotzdem ausgelastet?
Also ja, natürlich, irgendwo juckt es einen immer. Also gerade wenn man dann das Startfeld sieht, denke ich mir so, ja, wäre schon cool gewesen, würde ich mit denen mitlaufen können. Andererseits denke ich mir, UTMB wird es nächstes Jahr auch noch geben und in 2 Jahren wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch noch. Für mich ist einfach, es hat sich bewährt, nicht jedes Jahr UTMB zu laufen, weil ich finde, zumindest ich persönlich brauche schon noch so ein gewisses Extra an Motivation, weil es nicht mein Lieblingsrennen ist. Und es ist dann schon eine sehr spezifische Vorbereitung und gleichzeitig ist es ein sehr langes Rennen. Und also es nimmt einfach sehr viel Raum auch so im Jahreskalender ein. Und für mich, ich habe jetzt bis jetzt habe ich quasi wie alle 2 Jahre den Weg quasi gemacht und das hat für mich wunderbar funktioniert. Ich glaube auch, gerade mit der Tatsache, dass ich jetzt auch letztes Jahr wieder auf dem Podium war, bin ich mir nicht sicher, ob es so eine schlaue Idee ist, im Jahr drauf dann direkt zurückzukommen, weil dann ist man gerade noch so präsent als, ach ja, die war ja letztes Jahr auf dem Podium, was glaube ich schon nochmal so einen gewissen Druck irgendwie schon erzeugen kann. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann ein Jahr auslässt und das Jahr drauf wiederkommt, dann ist man schon wieder so ein bisschen, kann man so ein bisschen wieder so reinsneaken. Es ist nicht so, dass man der totale Underdog ist, aber man ist gerade nicht mehr so präsent wie jetzt die Leute, die bei der letzten Ausgabe quasi vorne waren. Ist zumindest so für mich persönlich so ein bisschen das Gefühl. Von daher FOMO eigentlich hauptsächlich wegen der Competition, weil wir halt die Competition einfach leider in viel zu wenig anderen Rennen haben, was sehr schade ist. Und da muss man halt wieder ein Jahr warten, bis man die wieder irgendwie hat. Aber das ist auch so ein bisschen das Einzige, weil jetzt FOMO, dass ich jetzt genau die Strecke nicht laufen kann. Also ich meine, ich bereite mich ja gerade auf die Tour vor und ehrlich gesagt, da freue ich mich viel mehr auf die Strecke. Und das motiviert mich auch irgendwie anders. Darum ist das völlig okay. Und ja, ich bin sehr ausgelastet diese Woche. Ist natürlich der Unterschied auch, dass ich jetzt halt doch voll im Training bin und das wie noch on top kommt. Sonst, ich meine, sonst in der UTMB-Woche, wenn ich selber laufe, dann trainierst du halt einfach quasi nicht mehr. Ist irgendwie 2 Stunden oder so auf die 5 Tage. Und ja, schon relativ viele Termine auch von den Sponsoren, weil ich weiß, dass wenn ich selber laufe, dann kann ich überall Nein sagen. Und das mache ich auch gerne. Also letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 2 Termine in der Woche und das war auch gut so. Und ich weiß
aber, dass...
Ja, ich weiß aber auch, dass letztes Jahr dann andere Teammitglieder bei mir, die nicht gelaufen sind, die haben dann viel übernommen. Und dieses Jahr mache ich das halt, weil ich weiß, hey, die anderen, die laufen, die sind froh, wenn sie das nicht machen müssen. Darum ist es für mich völlig in Ordnung, wenn ich dann noch die Termine wahrnehme.
Genau. Vielen Dank, Katharina. Aber um mal vielleicht Katharina wieder eine Chance zu lassen, von ihrem Getränk zu nippen nach ihrem 11 Stunden der schlechtigen Longrun. Danke für die Beantwortung dieser 2 sehr tollen, aber schwierigen Fragen von Christian. Ida, Katharina hat es gerade ein bisschen angesprochen. Ihr habt natürlich, weil es großteils über Sponsoren finanziert, ja schon einige Termine immer, die ihr wahrnehmen müsst. Wie ist es bei dir? Du bist ja ein sehr, sehr pflichtbewusster Mensch. Zum Beispiel ist es großartig, dass du heute hier sitzt. Das ist eine super schöne Eigenschaft. Aber vielleicht manchmal ist es ja dann doch so, dass es man, wie Katharina sagt, man vielleicht mal Nein sagen will oder möchte und das dann natürlich auch vielleicht muss, weil um selber mehr für sich Raum zu haben, um überhaupt die Dinge, die man als Profiathlet hinbekommen will, hinbekommen kann. Wie gehst du damit um? Wie löst du das für dich? Ich habe gehört, du hast inzwischen auch neuerdings einen Athletenmanager. Darf man das verraten?
Nee, genau. Das wäre jetzt auch meine erste Antwort gewesen. Ja, okay. Also klar gehört das zu dem Lernprozess dazu, den man durchlaufen muss. Mhm. Also ich würde sagen, dass ich sehr so aufgezwungen würde, dass alle Chancen, die man bekommt, die sollte man wahrnehmen und dankbar sein und versuchen, einfach das Beste draus zu machen. Und das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man Profi sein will. Oder zumindest ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und ich habe deswegen auch die Entscheidung ja letztes Jahr getroffen, dass ich den TDS laufen will. Zum einen, wie Katharina gesagt hat, finde ich die Strecke viel schöner. Mhm. Und zum anderen habe ich gedacht, das ist Anfang der Woche, perfekt, davor muss ich dann keine Termine machen, danach habe ich dann vielleicht Luft dafür. Und das war eben auch diese Woche der Plan. Also ich habe jetzt danach ein paar Termine und da habe ich aber auch nur zu dem Jahr gesagt, was ich unbedingt machen will. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das halt lernt. Ich habe dafür eben auch ein Athletenmanagement an meiner Seite, was das jetzt regelt, damit nicht immer ich die sein muss, die dann Nein sagt.
Ja, cool.
Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich viel dazu lernen musste und genau das Gleiche war, glaube ich, auch, was wir davor jetzt hatten mit Bonusrennen, Pflichtrennen, auf Preisgelder schauen. Ich habe, wenn ich Pflichtrennen hatte, das bei Sponsoren immer super ernst genommen und das war auch oft zum Nachteil von mir. Und deswegen habe ich da jetzt heute einfach, fahre ich da so eine sehr konsequente Linie, dass ich habe keine Pflichtrennen, ich habe keine Bonusrennen. Ich möchte nicht bei Rennen laufen, dass ich die laufen muss, um auf eine Summe X zu kommen oder um auf das Preisgeld angewiesen zu sein. Ich will nur die Rennen laufen, die ich laufen will, weil ich sie laufen will. Und das ist, glaube ich, also ich bin froh, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin, aber es war auch schon ein Stück Arbeit.
Ja, cool. Nee, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Mhm. Manu, du etwas, darf man das sagen, gehobeneren Alters.
Die Verkreisung
Probleme, die du froh bist, dass du die nicht hast, oder?
Tatsächlich ja, also ich bin echt zufrieden damit. Wie gesagt, ich bin vorhin angereist, meine Family ist da hinten im Wald, der Kleine spielt mit Stöcken und Steinen, meine Mutter, meine Frau sind mit dabei. Der einzige Termin, den ich diese Woche habe, der ist gerade jetzt hier im Moment, hier bei euch.
Da freuen wir uns sehr, dass der geklappt
hat. Natürlich, ihr wart doch die Einzigen, die wolltet. Also,
das ist jetzt nicht dazu sagen. Genau.
Ja, wir haben die anderen alle weggeboxt.
Genau so wird es gewesen sein, ja. Und dann regt es mich schon auf, dass ich noch meine Startnummer holen gehen muss. Das ist mir schon fast zu viel Trubel. Aber das war's auch schon mit meinen Obligations für diese Woche. Ja. Außer ich komme aufs Podium.
Ich wollte gerade sagen.
Ist natürlich immer noch die Möglichkeit, dass es darüber passieren wird, aber die halte ich für überschaubar.
Wer weiß, wer weiß.
Ja, dementsprechend ja, ist es für mich dann doch relativ angenehm, was so eine Rennwoche betrifft. Und ich bin halt komplett der Herr meines eigenen Stundenplans, was für Männer im gehobenen Alter auch nicht unwichtig ist, glaube ich.
Genau.
Manuel, du bist dieses Jahr schon einige Rennen gelaufen. Ich habe es mir rausgeschrieben: Petit Ballon, Transvulkania, dann bist du die Europameisterschaft gelaufen, Zugspitze. Gewonnen, Eiger, den 100er Zweiter auch geworden. Wie würdest du jetzt den UTMB da so einordnen, auch jetzt, wenn wir über A-Race gesprochen haben, Wichtigkeit, Priorität, ist der UTMB so das absolute Highlight des Jahres oder noch eher eine Zugabe?
Kommt drauf an, wenn du die Frage stellst. Ich glaube, man verarscht sich ja da immer so ein bisschen selbst am Anfang vom Jahr und im Endeffekt ist das nächste Rennen immer das Wichtigste. Ursprünglich hatte ich natürlich gedacht, okay, jetzt erstmal gucken, dass ich mich für die EM qualifiziere. Dementsprechend war dann Petit Ballon in das Qualifikationsrennen erstmal das A-Race und dann war es die EM selbst, die lief dann so lala und dann habe ich gedacht, da könnte man ja noch schnell Zugspitz machen, vielleicht läuft es besser. Hat besser geklappt und dann habe ich gedacht, waren aber keine 100 wegen der Streckenkürzung, dann könnte man noch schnell Eiger machen. Dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, dann durfte ich da noch an den Start. Und dann, ja, jetzt habe ich zumindest Friede mit meiner Saison schon geschlossen nach dem Ergebnis im Eiger. Das heißt, ich habe wirklich mir auch selbst da keinen Druck gemacht, was UTMB betrifft. Nichtsdestotrotz wäre es gelogen zu sagen, ich will irgendwie nach 40 Stunden über die Ziellinie mich schleppen wie so eine Nacktschnecke. Ich würde schon gern einigermaßen gut laufen und vielleicht auch noch ein bisschen besser wie eine Nacktschnecke ausschauen, wenn ich über die Ziellinie laufe. Aber wie vorhin bereits gesagt, ich bin da Realist. Dementsprechend will ich einfach ein für mich gutes Rennen abliefern. Je nachdem, wie der Tag und die Nacht laufen oder die Nacht und der Tag. Und so, dass ich zufrieden sein kann mit meiner Leistung und was am Endeffekt dann dabei rauskommt, das wird sich zeigen. Und dementsprechend bin ich immer sehr schlecht darin, zu priorisieren und die Priorisierung auch beizubehalten. Weil ich schon immer sehr getrieben bin, wie so ein Pferd nach der Karotte, einfach aufs nächstbeste Ding mich stürze oder versuche mich drauf zu stürzen und das auch dann maximal priorisiere zu dem Zeitpunkt, der gerade eben ist.
Du hast jetzt die einmalige Chance, neben dir sitzt jemand, der letztes Jahr im zweiten Platz beim UTMB gelaufen ist.
Letztes Jahr.
Bin ich einen zu viel? Du warst schon mal Zweiter. Aber letztes Jahr war es Dritter und Zweiter war es 2023.
Und okay. Davor war es 21 TDS, Zweiter.
Dritte beim TDS,
ja. Dritt. Genau, wie auch immer. mehr Expertise kannst du dir kaum wünschen.
Ja.
Also, Katharina, gibt es irgendwas, was man vielleicht nicht sofort, Entschuldigung, irgendeinen Tipp, den man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat? Was braucht's, um so ein Rennen wie ein UTMB erfolgreich zu finishen? Maximalen Bock, einfach nur Höhenmeter in den Beinen, Geduld.
Ich wollte jetzt auf jeden Fall sagen, Geduld. Also, ich meine, das ist zwar jetzt wahrscheinlich nichts Neues, aber der Nummer 1-Tipp ist einfach bis Courmayeur zurückhalten und dann geht's Rennen los. Weil das Problem beim UTMB ist echt, und es ist wirklich schwer, sich zurückzuhalten, selbst wenn man sich das vornimmt im Vorhinein. Aber der Start ist, also, es ist jedes Jahr, wird es gefühlt noch schlimmer. Ich verstehe auch nicht, warum das so ist, aber dadurch, dass halt die ersten 35 Kilometer doch relativ laufbar sind, ja, gehen einfach alle ab wie die Post und ja, das ist wirklich, also der Start, eigentlich ist es viel zu schnell und ich meine, es gibt vielleicht ein paar vorne, für die ist es das richtige Tempo, für die meisten ist es nicht das richtige Tempo und meiner Erfahrung nach ist es von Courmayeur noch sehr weit nach Chamonix und ja, die Nacht ist für mich eigentlich immer sich managen und irgendwie ins Rennen reinfinden und ja nicht zu früh überpacen und dann ab Courmayeur hast du immer noch fast 100 Kilometer. Und dann ist es eigentlich, also ich finde so aus rein strategischer Sicht, aber auch aus mentaler Perspektive ist es so viel angenehmer, wenn man dann auf der zweiten Hälfte noch genug Schnauf hat und dann die Leute einsammelt, anstatt dass man dann durchgereicht wird. Das, also so ging es mir immer. Ich, ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen, ich sag mal, den Vorteil, dass ich meistens ein relativ schlechter Starter bin. Selbst wenn ich das wollte, könnte ich nicht so schnell loslaufen und bin dann automatisch immer irgendwie ein bisschen weiter hinten. Und ich habe es jetzt, aber beide Male war es bei mir so, dass ich dann eigentlich ab Courmayeur nur noch Leute überholt habe und fast niemand mehr mich überholt hat. Und das halt, ja, das ist natürlich voll der mentale Boost irgendwie. Man merkt so, okay, vor mir, die machen alle ein bisschen schlapp. Mir geht's vielleicht auch nicht mehr so gut, aber irgendwie kann ich mich noch besser bewegen. Und gerade hinten raus, ich würde sagen, wenn man es bis Champelac schon mal gut geschafft hat, ist schon mal nicht so schlecht, aber es sind halt dann immer noch 45 Kilometer und immer noch drei lange Anstiege und selbst da ist noch so viel drin. Also es ist wirklich diese Nummer eins Tipp eigentlich, den man nur immer wieder geben kann, ist irgendwie die ersten, ja, 60, 70, 80 Kilometer nicht das Gefühl haben, man müsste jetzt vorne mitgehen, weil das im seltensten Fall gut geht.
Mhm. Ida, warum ist das hier so besonders stark in Chamonix, dass die Leute halt, gerade die Elitefelder, eben so lospacen, sage ich mal. Ja, liegt es daran, dass es einfach diese Spannung über diese Tage vor dem Rennen hier einfach so maximal aufstaut und dann einfach mit dem Startschuss das Adrenalin raus muss? Oder was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, ich meine, für die Athleten ist natürlich recht viel Druck drauf, weil es ist einfach die größte Bühne. Alle schauen drauf, alle Brands, alle Leute, alle Fans. Und dann so ein Erfolg in Chamonix kann natürlich ein Leben verändern. Und so ein Stück weit haben wir Athleten, glaube ich, alle diese Mentalität, alles auf eine Karte zu setzen oder auch alles oder nichts. Und ich weiß, dass zum Beispiel bei meinem ersten UTMB-Start, wo ich vorhin meinte, da hätte ich nicht laufen sollen, weil ich da den ganzen Tag schon so Magenprobleme hatte, da habe ich trotzdem gedacht, ja, ich kann ja nicht mehr als verlieren. Also ich laufe einfach erstmal mit und wenn es dann heute nicht geht, dann passt es nicht. Und genauso glaube ich, wenn ich jetzt ein gutes Rennen hier schon in der Tasche hätte, würde ich auch einmal genau das versuchen. Ich würde denken, dann überpace ich vielleicht am Anfang und zahle dafür den Preis, aber ich würde es schon auch auf die Karte setzen. Und ich glaube, dass es halt viele machen. Und deswegen ist ja auch die DNF-Quote unheimlich hoch, gerade unter der Elite. Ich meine, du hast vorhin gesagt, du kannst dich relativ gut realistisch einschätzen. Und ich glaube, das ist eine riesige Stärke. Ich finde das auch immer super wichtig. Und trotzdem kann es sein, wenn dann vor dir die Hälfte der Elite-Leute noch aussteigt, weil sie eben vorhatten, Top 3 zu laufen oder Top 5, dann ist man blitzschnell in den Top 20 und dann vielleicht sogar irgendwann in den Top 10. Und das ist halt irgendwie UTMB. Es sind unheimlich viele, die halt einfach das Ziel nicht erreichen.
Mhm. Also da gibt es tatsächlich eine sehr schöne Statistik von 2024, als Vincent gewonnen hat und eigentlich das gesamte Podium, Überraschungspodium war, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt so ein Ranking vorher mit den, ich glaube, Top 40 oder 50, was die Punkte angeht, und 75% sind bei den Herren raus. Aus diesen 50 Leuten oder so. Also da waren die Chancen relativ groß, dass man da weit nach vorne kommt und das kann halt immer wieder passieren.
Mhm. Ich meine, das ist halt bei so High-Risk, High-Reward-Rennen so. War bei der WM ja auch so, erster Downhill, auf einmal Caleb Olsen überholt, Francesco Puppi überholt. Dachte ich, was ist denn hier los, ey? Konnte es überhaupt nicht fassen. Gut, der Francesco hat mich dann wieder zurück überholt. Aber das wird da genauso sein, wenn man, wie du gesagt hast, einfach noch einigermaßen gut durch die Nacht kommt und noch ein bisschen Beine hat, dann ist das dann natürlich auch wirklich so ein gutes Ding für die Seele, wenn man dann anfängt, namhafte Athleten einzusammeln, hinten raus zu's. Und dann kann man sich schon mal noch eine Nummer mehr pushen, als wie wenn man selbst der ist, der eingesammelt wird und einfach nur denkt, oh, ich will nur, dass der Tag irgendwie endet. Ja, das ist so, glaube ich, auch das, worauf natürlich auch jeder hofft, dass er dann am Schluss der ist, der noch überholt, nicht der ist, der überholt wird. Aber man kann es ja nachvollziehen, jeder hofft halt auf ein Podium oder ein Top 10, weil, wie Ida gesagt hat, das kann halt das Athletenleben, glaube ich, schon für manche deutlich verändern. Gerade wenn es zum ersten Mal der Fall ist und völlig legitim, die Herangehensweise. Aber ja, hoffen wir, dass ich ein bisschen vernünftiger bin.
Genau, eine Sache ist es, ins Ziel zu kommen beim UTMB und noch eine ganz andere Sache ist es, erstmal an den Start zu kommen, gesund und mit dem richtigen Mindset, dem freien Kopf. Das ist nämlich das Stichwort, damit kommen wir vielleicht mal zum UTMB-Starterfeld. Wir hatten jetzt heute eine ganz prominente Absage, nachdem wir die letzten Wochen schon zwei prominente Absagen bei den Herren hatten mit Kilian und Jim. Haben wir heute erfahren, dass auch die absolute Favoritin, würde ich mich jetzt einmal ein bisschen aus dem Fenster lehnen, Ruth Croft bei den Frauen nicht starten wird. Überraschenderweise schrieb sie, sie ist super fit, aber sie ist im Kopf gerade nicht bereit und nicht da, um 100 Meilen, und man hat nicht so viele Shots, 100 Meilen wirklich so zu laufen, wie man sie laufen sollte, und sie hat gerade nicht das Gefühl, sie hat den Kopf dafür, die 100 Meilen so zu laufen, wie sie es verdienen. Vielleicht Ida, gern auch Katharina, wie wichtig ist es, dass der Kopf da ist, und was heißt das eigentlich so, dass der Kopf bereit ist für 100 Meilen?
Ich glaube, bei 100 Meilen ist fast die halbe Miete, also natürlich zählt der Körper, aber also ich habe großen Respekt vor Ruth. Ich muss sagen, ich hatte es ein ganz bisschen im Gefühl. Ich weiß, sie hat auch die Jahre vor ihrem Erfolg, ist sie ein paar Mal nicht an den Start gegangen, weil irgendwas nicht perfekt war. Und ich finde, es ist eine ganz starke Eigenschaft, gerade als Profi, und das ist das, was ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, was ich eben nicht konnte, sagen zu können, ich bin nicht bei 100% auf allen Ebenen, wo ich sein muss, und deswegen starte ich nicht. Und das erfordert ganz schön viel Stärke. Deswegen, ich finde das wirklich sehr, ja, beeindruckend. Ich glaube, also ich meine, ich habe jetzt selber, mache ich seit einem Jahr Mentaltraining, und ich war dieses Jahr in meinen Rennen eine ganz andere Person als noch vor einem Jahr. Und das mag jetzt hier in Chamonix keinen Beitrag geleistet haben, weil einfach das nichts war, was ich mit dem Kopf mehr lösen konnte. Aber bei den anderen Rennen habe ich da mit Challenges gemeistert, wo ich sonst längst rausgegangen wäre oder einfach aufgehört hätte, weiter zu rennen und nur ins Ziel gegangen wäre. Und deswegen glaube ich, dass es einen ganz, ganz großen Teil ausmacht. Und gerade 100 Meilen, man ist so viele Stunden allein, man hat so viel Zeit, Dinge zu durchdenken. Und ich selber habe so viel Strategien erarbeitet, wann ich wie was anwende. Und auch gerade gestern, dafür, dass ich so einen konservativen Racing-Plan gemacht habe, ich musste mich da monatelang darauf einstellen, dass es für mich völlig okay sein muss, wenn ich bei der ersten Zeitmessung als 50. durchgehe. Es ist das Wichtigste, dass ich mein Rennen mache. Und das sagt sich so leicht, aber dass man sich dann wirklich damit abfindet, wenn man so gern um die Wette rennt und sich misst und für die Competition da ist, ist dann nochmal was anderes. Und da habe ich unheimlich lang dran gearbeitet. Und ich glaube, dass alle Ultraläufer wirklich mental sehr, sehr stark sind.
Noch ganz interessant, was Ruth Croft geschrieben hat, ist also, dass sie nicht nur mit dem Kopf nicht da sei, sondern auch mit dem Herzen. Das finde ich also auch noch einen ganz interessanten Zusatz, dass sie es irgendwie nicht gefühlt hat anscheinend. Ne?
Aber es ist vielleicht auch ein Stück weit das, was du vorhin gesagt hast, weil ich habe, ehrlich gesagt, habe ich auch, als ich gesehen habe, dass sie wieder angekündigt ist, habe ich gedacht, ich würde es nicht machen. Also unabhängig davon, wenn ich einmal ein UTMB gewinne, würde ich nie wieder hier laufen.
Mein Job.
Wirklich. Aber direkt im Jahr danach, ich finde das auch wirklich also, eine schwere Nummer, weil man kann sich ja essen.
Ihr meint, es spielt eine Rolle, dass sie die amtierende Titelverteidigerin ist, weil das ein besondere, ich will nicht Bürde sagen, aber es ist für den Kopf was anderes, oder?
Ja, du hast ja irgendwie alles erreicht, was du hier wolltest in dem Moment, oder?
Ich würde auch sagen, es ist eher das, als dass es noch zusätzlich Druck ist, weil das hatte sie ja letztes Jahr auch schon. Letztes Jahr war es sonnenklar, dass alle Welt gesagt hat, okay, sie muss das Ding jetzt eigentlich gewinnen. Und ich würde fast sagen, dass da der Druck größer war, als er jetzt gewesen wäre, dass sie quasi als Siegverteidigerin kommt und nochmal wie gewinnen muss natürlich nicht, aber sie wäre natürlich Top-Favoritin gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist wirklich fast dieses, das Ziel ist erreicht. Was ist jetzt das neue Ziel?
Ja,
ist
die Erwartung an sich selbst, wenn sie im Ziel steht, kann sie ja nicht glücklicher sein als im Jahr
davor. Also, oder zumindest, das Ziel muss eigentlich dann wie noch
Noch eine bessere Zeit.
Genau, eine bessere Zeit und eine gefühlt bessere Performance. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie sie letztes Jahr sich gefühlt hat, ob sie da schon das Gefühl hatte, sie ist jetzt schon am Limit sozusagen oder es geht noch was. Ich finde es wahnsinnig schade natürlich, weil jetzt sind meine beiden Top-Shots sind jetzt raus aus dem Rennen, weil Sun Maya leider auch nicht laufen kann.
Sun Maya Buddha, die Nepalesin.
Genau, also sie war so meine absolute Dark Horse Pick, hätte ich jetzt mal gesagt. Also ich finde es natürlich wahnsinnig schade. Ich muss aber auch sagen, dass ich's wirklich super respektiere, dass sie diese Entscheidung trifft, weil ich glaube, ganz viele, die würden dann trotzdem einfach sagen, ja gut, das probiere ich halt einfach mal und dann schaue ich mal und dann gehen sie wahrscheinlich irgendwo raus. Ja. Hat man davon irgendwas letztlich? Nein. es erinnert mich ein bisschen an Jim, der ja letzte Woche schon gesagt hat, dass er verzichtet. Weil bei ihm ist es ein bisschen ähnlich. Ich war ja mit ihm zusammen im Trainingcamp für ein paar Wochen und ich meine, der hat ja seine 80 Kilometer Läufe abgerissen und das war okay. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie ein gravierendes Problem hatte. Klar, er hat immer noch diese Geschichten mit dem Knie und so. Aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie wahnsinnig eingeschränkt war und es ist nicht so, dass er nicht fit war. Aber er hat selber, und also er hat ein paar Sachen auch gesagt in verschiedenen Interviews, aber ich glaube, bei ihm ist auch so dieses Gefühl, hey, entweder ich fühl's gerade nicht oder allein schon, wenn er nicht das Gefühl hat, dass er gewinnen kann, dann tritt er gar nicht erst an, weil er weiß, er ist nicht auf Top-Niveau. Es ist bei Ruth wahrscheinlich ein bisschen anders, weil genau, da ist natürlich mehr so diese Sache, okay, spüre ich das, dass ich das Rennen laufe und bin ich irgendwie motiviert genug oder warum mache ich das eigentlich? Aber beide hätten theoretisch easy an den Start gehen können und wahrscheinlich auch ein gutes Resultat erlaufen können, wenn dann der Kopf auch mitgespielt hätte. Aber für die geht es halt um was anderes.
Ja, für die ist ein gutes Resultat ein anderes wie für den Außenstehenden.
Genau.
Und für die zählt genau nur eine Position, wenn sie da als
ehemaligen
Gewinner
Fall,
an den Start
genau,
gehen.
Genau, das auf jeden Fall mal. Und ich finde es jetzt echt bei Ruth schön zu sehen, dass es bei ihr auch noch um was anderes geht.
Ja.
Und nicht nur, okay, jetzt hier nochmal Podium oder sonst was. Weil ich meine, die hat alles schon gewonnen hier. Die war schon genug in Chamonix im Podium. Aber es geht wirklich um diese Frage, hey, ist das jetzt das, wo ich gerade am meisten viel motiviert bin und Bock habe, das zu machen? Und wenn sie selber das Gefühl hat, ne, irgendwie ist es so ein bisschen off, dann, ja, also ich find's auch, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig, wahnsinnig stark eigentlich, dass sie rauszieht, auch wenn es natürlich super schade ist für uns als Zuschauer.
Ja, aber jetzt mal ganz naiv gefragt, fällt einem das zwei Tage vor dem Start dann auf? Ich meine, sie hat jetzt ja die Wochen und Monate vorher, liefen ja alles
die
auf dieses
Frage habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. ob das, ich kann mir auch, weiß nicht, ob es ihre eigene Entscheidung war oder ob das Part of the Show ein bisschen ist.
Aber sie hat ja wirklich den ganzen Sommer auch danach ausgerichtet, auch ich glaube, Teenies war sie und ist ja auch extra dafür hier. Also es ist schon unheimlich viel, was natürlich in die Vorbereitung geflossen ist. Auf der anderen Seite geht die ja nicht verloren. Die hat sie ja für die kommenden Jahre und auch an dieser Vorbereitung wächst man und hat Spaß. Also, aber ja, ich habe mich auch gefragt, wann die Entscheidung wahrscheinlich innerlich gefallen ist.
Also der männliche Titelverteidiger Tom Evans auch nicht am Start.
Lass uns mal kurz, lass uns mal kurz bei den Frauen bleiben, oder? Ja. Machen wir erst die Frauen durch. Weil das finde ich jetzt interessant, du hast gesagt, deine beiden Top-Picks sind jetzt so ein bisschen raus. Ich sehe danach, das sind ja jetzt auch keine kleinen Namen, die noch mit draufstehen, aber ich sehe danach viele US-Amerikanerinnen, die sehr gute Chancen haben. Und die US-Amerikanerinnen hatten ja im Gegensatz vielleicht zu den Männern, wo Jim Walmsley so ein bisschen der Einzige ist, ja schon sehr gute Rennen hier beim UTMB. Wen seht ihr da jetzt hinter, wenn nachdem Ruskov draus ist, wer sind da eure Favoriten, Top-Picks?
Also meine sind ehrlich gesagt keine Amerikanerin.
Okay, dann. Ja, auch gut, da habe ich
meine Hot Favoritin Take. Für den Sieg wäre die Blandine.
Ja.
Und dann wäre
OCC und CCC schon gewonnen.
Ja.
Genau, war schon dritte, vierte auch beim UTMB, ne?
Genau, und ich glaube, danach waren ehrlicherweise für mich auch so Maya, Lucy und Martina, so die drei.
Ja, für Lucy bin ich am meisten dran.
Zutrauen. Und die hat zwei starke Top-Ten-Finishes. Ja. Hat eine super Saison, die spult ein Wahnsinnstraining ab.
Für alle, die nicht ganz so tief drin sind wie wir, Lucy Bartholomew sprechen wir und Maya.
Nein, Martina.
Martina hast du gesagt. Martina Valmassol. Ah ja, genau.
Genau.
Ja.
Das sind da so meine Favoritinnen. Mhm. Und die stehen, glaube ich, nicht in den Top 5. Ich weiß nicht mal, ob sie alle in den Top 10 sind. Also Blandine ja.
Ich glaube, Lucy auch, aber Martina ist, glaube ich, gesagt.
Nee. Martina, also du wolltest jetzt wissen, wie die vom Ranking von den UTMB listen. Ich habe sie letztlicherweise stehen. Also Martina Valmassol ist vom Ranking von den UTMB Book auf Platz 11 und Lucy auf Platz 6.
Okay.
Genau. Und aber jetzt, es finde ich ganz interessant, dass wir jetzt so lange über das Frauenrennen gesprochen haben, ohne dass der Name Courtney Dover da gefallen ist. Wie kann das sein? Ja.
Ich meine, das ist ein Riesenvorbild und alles und unfassbar stark, aber ich meine, sie hat das alles schon erreicht und
das ist auch so ein bisschen die Motivation.
Genau.
Ist die Motivation vielleicht ihr letztes Rennen hier? Dass das nicht das Ende sein kann? Obwohl das ja auch eine lustige Geschichte war, wo sie mit ihrem Neffen, glaube ich, reingerannt ist.
Sie hat doch auch gesagt in dem Post, dass letztes Jahr eigentlich natürlich nicht ihr bestes Rennen war, aber irgendwie so das, was sie am meisten bedeutet hat.
Ja.
Wo es, was ja auch schon zeigt, okay, es geht hier nicht mehr darum,
genau.
wie oft kann ich UTMB gewinnen.
Okay. Oder erwarten uns noch weitere Überraschungen in Änderungen der Startliste? Ich hoffe nicht.
Nein, das kommt nicht daher, dass wir irgendwas wissen.
Ja, okay.
Nee, aber ich glaube auch, ich glaube, die ist hier, weil sie das Trailrunning so liebt. Chamonix liebt, die Strecke liebt, die Leute liebt. Ich glaube, sie ist nicht da, weil sie unbedingt Erste werden will, aber vielleicht liege ich da auch ganz falsch.
Das ist vielleicht auch cool, denn Courtney ist so cool, der ist es einfach egal, welche Platzierung sie macht.
Also, Hauptsache, sie hat eine gute Zeit. So, ja. Also so schätze ich sie ein, aber
sie hat ja auch nichts mehr. Also sie hat was, egal was, ich habe so das Gefühl, egal was sie jetzt macht in den nächsten Jahren, ihre Legacy ist schon längstens da. Also die kann jetzt noch sonst unter ferner Liefen laufen, das ist egal. Die kann noch 1000 Sachen gewinnen, das ist völlig egal, weil die Leute lieben sie. Aber gerade die Franzosen lieben sie wirklich extrem. Also es ist schon immer echt speziell, wie die Leute hier abgehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist mehr so, für sie ist es natürlich will sie performen, ist ja völlig klar. Und natürlich will sie das möglichst beste Resultat für sich. Aber ich glaube, für sie ist nicht mehr unbedingt, oh, ich muss jetzt hier UTMB gewinnen, sondern es ist mehr, ich nehme das jetzt noch mit. Und ja, ich meine, sie hat ja mit dem Hard Rock schon wieder ein gutes Resultat in der Tasche dieses Jahr. Und aber ja, ich finde, es ist eben nicht mehr so, dass sie kommt und alle sagen, ah, oh, Courtney ist da, ja gut, dann ist Platz 1 vergeben. Das finde ich aber eigentlich auch spannend, weil das war ja letztes Jahr auch schon so, dass so ein bisschen, dass sie jetzt einfach der Rest so ein bisschen aufschließt. Ich meine, klar, sie ist jetzt auch schon 41, glaube ich. Mhm. Ich glaube, sie ist 41. Also, jünger wird sie auch nicht. Und sie hatte jetzt auch schon wahnsinnig abgeliefert in den letzten Jahren. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass sie jetzt auch Konkurrenz hat irgendwie. Und dass da jetzt einfach wieder Spannung drin ist. So sehr ich auch liebe, wenn sie gewinnt. Also natürlich sehe ich sie am Schluss gerne vorne. Genau, aber ich finde es trotzdem cool, dass sie da ist, dass sie kommt und sich auch diesem ganzen Trubel aussetzt. Weil ganz ehrlich, ich glaube, für jemanden wie sie ist das hier auch wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Also ich habe das letztes Jahr nur kurz mitbekommen an dem Tag von der Siegerehrung, weil bevor der Siegerehrung ist immer noch der Zielschluss. Und alle, die zur Siegerehrung dürfen, die begrüßen quasi wie die letzten Finisher. Und dann kommen noch so die ganzen Volunteers und so. Und wie die Leute auf sie also das war unglaublich. Mhm. Da stand eine Ruth Croft neben ihr, die wurde einfach mal weggeschubst, weil die Leute sie so einnehmend sind und auch ihr so auf die Pelle rücken, sag ich mal. Wo ich daneben stehe und denke, oh mein Gott, bin ich froh, dass das nicht ich bin. Aber sie nimmt es einfach mit so einem, sie hat, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie kann das irgendwie auch gut damit umgehen. Aber ja, ich habe auch Respekt davor, dass sie sich das antut, sage ich mal. Ich meine, die Tage vorher, wenn sie hier ist, dann kann sie eigentlich auch nicht wirklich auf die Straße gehen.
Für sie ist das Rennen halt die Recovery dann in der Woche
wahrscheinlich. Ja, genau.
Oder sie ist auch ganz gut darin, das alles aufzusaugen und als Positives aufzuspeichern und eine positive Energie zu umzuhandeln, ist auch gut. Aber ich habe eine Frage für euch beide. Was schätzt ihr jetzt das Durchschnittsalter beim UTMB von den Angemeldeten?
Männer und Frauen.
Mhm.
Gesamt oder nur Elite?
Nee, gesamt.
Oh.
Darf ich mit raten?
Ja, na klar, alle.
51.
Mhm, jünger.
46.
Jünger.
Noch jünger?
Hm. 43.
41.
Echt?
Ich kam nur gerade drauf, weil du gesagt hast,
sie ist 41.
Genau, deswegen
ist sie ja voll im Mittel.
Sie ist eigentlich genau der Durchschnitt.
Liegt genau im Durchschnitt auch, ja.
Ich würde noch kurz was sagen, weil du von den Amerikanerinnen gesprochen hast und es sind ja sehr viele Amerikanerinnen am Start, für die das Debüt ist.
Das stimmt.
Ich glaube, also außer Courtney, die meisten.
Abby Hall ist auch schon gelaufen, aber du sprichst jetzt zum Beispiel.
Aber zum Beispiel Rachel Etchikan. Oder Riley Brady oder Rachel Drake, das sind alles.
Aber die kommen ja mit sehr hohen. Mit sehr starken Leistungen aus der jüngsten Vergangenheit.
Das stimmt, die haben sie aber in den USA.
Nationale Leistungen, genau.
Es ist etwas anderes in den Alpen zu laufen.
Ja, das ist schön, ja, das hast
du auch. Auch wenn der UTMB natürlich auch für die Alpen, wie ich jetzt sagen würde, ein laufbares Rennen ist. Es ist nicht das alpinste Rennen, dafür müssen wir auf die andere Seite des Mont Blanc gehen. Aber es ist anders als zum Beispiel jetzt jemand wie Riley. Ein UTMB ist schon eher technisch für jemanden wie Riley, weil, ja, ich meine jetzt in Western States oder einen, was laufen die dann noch?
Cocodona.
Cocodona ist dann nochmal eine andere Schublade.
Black Canyon.
Ja, das sind so butter smooth Trails, flach, da braucht man keine Stöcke, da gibt's ja gar keine Höhenmeter, also es ist schon nochmal eine andere Nummer und natürlich ist eine super Western States Performance schon mal zeigt, okay, da ist eine Maschine und da ist jemand richtig fit und und da passt schon mal viel, aber ist dann doch nochmal was anderes hier, dann doch halt noch die 10.000 Höhenmeter irgendwie mitzunehmen und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen den technischen Downhill und so. Also ich bin einfach gespannt, was passiert. Ich würde jetzt nicht sagen per se, dass man die Leute sofort nach vorne einsortieren sollte, nur weil sie so in den USA schauen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wie die Geschichte auch gezeigt hat, ist hier auch verdammt schwierig, als Rookie, sag ich mal, vielleicht eine Top-Performance hinzulegen.
Scheiße.
Genau, man hat
das gilt nicht für dich.
Außer bei Manuel. Aber auch wenn man sich Leute wie Jim Wormsley anschaut, die hier Geschichte geschrieben haben, wie viele Anläufe er auch gebraucht hat.
Den schaue ich mir besonders gerne an.
Ich glaube, die letzte Frau, das habe ich mir rausgeschrieben, die es beim ersten Versuch gleich geschafft hat, hier zu gewinnen, war Courtney Dowater 2019. Ist schon ein bisschen wieder was her. Also die allermeisten Leute müssen doch irgendwie Erfahrung sammeln, scheinbar. Genau. Ja, schauen wir mal, was die Amis hier in den Alpen dann drauf haben.
Erfahrungen haben bei den Männern einige. Kommen wir mal zu den Männern. Ben Diemen, letztes Jahr Zweiter geworden. Caleb Olsen ist vielleicht einer die Richtung, wo Katharina gerade gesagt hat.
Habe ich bei der WM schon überholt, keine Chance.
Okay. Wobei, sehr technisch.
Der hat ja auch schon vierfach, glaube ich, den Mont Blanc bestiegen. Also der kommt eigentlich eher
auf. Ich habe ihn letztes Jahr auf dem Gipfel getroffen.
Ja.
Ach, wirklich?
Ja, der ist letztes Jahr nicht gelaufen. Da ist er zwei Tage hintereinander von Le Souche auf den Mont Blanc. Erst mit einem Kumpel, dann am nächsten Tag nach uns nochmal mit einem anderen Kumpel.
Und der hat gesagt, also Western States war für ihn eher die Ausnahme. Sozusagen Alpen und Berge sind für ihn eher die Regel. Also dem kann man schon was zutrauen, glaube ich, hier, ja.
Ich meine, hat er auch Western States einen zweiten Anlauf hat er nicht gewonnen, gell? Ich glaube.
Oh, da bin ich jetzt überfragt.
Aber er war beide Male, glaube ich. Oh, jetzt bin ich
auch nicht falsch. Ich glaube, er hat es nur einmal probiert und er hat auch es hat ihm auch nicht gefallen, das Training dafür, dass so viel Laufen irgendwie auf Dirt Roads ist nicht so sein Ding. Genau. Er ist froh, dass es vorbei ist. Würde er nicht nochmal machen.
Ja.
Genau. Ja. Ja, genau. Das ist der. Lass mal kurz bei Ben Diemen bleiben, der letztes Jahr Zweiter geworden ist, weil der hat mit einer sehr offensiven Aussage ist der aufgefallen, finde ich, dass er gesagt hat, naja, also alles außer der Sieg wäre zu wenig. Der zweite Platz ist der erste letzte Platz. Das ist das Zitat. Fand ich irgendwie beeindruckend, weil ich finde im Trailrunning ungewöhnlich so ein bisschen, weil ich finde unser Sport, da sind so Leute wie Courtney oder so, die sagen dann, naja, ich bin hier, um eine gute Zeit zu haben und wenn am Ende das Podium rauskommt, umso besser oder schön. Aber der Ben Diemen, der ist da sehr zielorientiert. Was sagt ihr dazu, wenn so jemand so offensive Aussagen tätigt, was sagt ihr dazu?
Darf ich?
Ja, Manuel.
Also zum einen ist es gut für den Sport, zum anderen muss man halt dann mitleben können, dass Leute ihn kritisieren. Und ich würde sagen,
warum ist es gut für den Sport?
Weil es polarisiert.
Ist eine gute Schlagzeile.
Genau, ist eine gute Schlagzeile, es verkauft sich gut und er muss sich daran messen lassen und dann, das erzeugt auch eine Rivalität. Mhm. Wie beispielsweise jetzt eben auch.
Das ist gut für den sportlichen Wettkampf, meinst du?
Ja, und auch für den Sport selbst, weil es Attention bringt. Okay. Und deshalb ist es gut, weil viele dann halt auch, gerade deshalb, wie zum Beispiel ich, ihn auf dem Schirm haben, um ihm einen Ball zu stellen, weil dann eben Leute sagen, ja, wer so eine Aussage tätigt, ist vielleicht ein bisschen vermessen, ein bisschen größenwahnsinnig, ein bisschen zu selbst von sich selbst überzeugt. Gerade so, in Europa sieht man dann die Nordamerikaner oder gerade die Leute aus den Staaten als solche, die eben solche Aussagen tätigen. Ich glaube, nicht mal Leute wie Jim oder Kilian haben jemals so eine Aussage getätigt vor so einem Rennen. Und ich würde doch dann sagen, dass die noch nicht auf dem gleichen Level sind. Also, dass eben der Ben dann beispielsweise noch nicht auf dem gleichen Level ist. Und natürlich setzt man sich da selbst unter Druck. Aber ich hoffe dementsprechend, dass er nicht Erster wird, weil er die Aussage getätigt hat.
Ich glaube, der junge Jim Wormsley, der hätte durchaus solche Aussagen.
Ja, das ist schon lange.
Ja,
der ist da
bis er ein paar Mal draus gelernt hat.
Ganz schön gereift, ja. Aber der Ben Diemen, genau, ist ganz interessant. Also der hat gesagt, dass wirklich der UTMB ist das ganz große Ziel dieses Jahr. Also ist kein Western States gelaufen. Kein Hardrock,
dieses ganze Jahr. Das schon viele, ja.
Genau, also er hat, eigentlich müsste er relativ frische Beine haben. Sag ich mal.
Ja gut, er ist ja trotzdem im Transvulkanier gelaufen.
So frisch finde ich nicht sehr. Ich glaube, ich habe gelesen, er ist
Marathon de Mont Blanc.
Genau.
Er ist im Juli im Durchschnitt 12.000 Höhenmeter pro Woche gelaufen.
Okay. Ja, aber am Ende, man kann auch so gut vorbereitet sein, es kann halt trotzdem unvorhersehbar passieren. Oder ihr macht irgendwas anderes in der Strich durch die Rechnung. Und ich glaube, da finde ich es auch schwierig, so gut die Aussage für die unterschiedlichen Charaktere in der Sportbubble ist.
Ich frage mich, ob es ihn in so einem Moment, wo so eine Challenge kommt, eher anzündet. Jetzt muss ich erst recht zeigen, ich habe das angekündigt. Oder ob es eher ist, boah, davon ist ganz schön viel auf ihn eingeprasselt. Ich glaube, man muss da schon ein Typ für sein, der dann auch wirklich dahinter steht.
Absolut. Wahrscheinlich muss man auf jeden Fall der Typ sein, der sich überlegt, zündet mich das wirklich an?
Ja.
Und vielleicht ist er eher so einer, ne?
Ja.
Einer, der, glaube ich, nicht so ein Typ ist, sondern eher so von der ruhigeren, überlegteren Sorte ist, hier jemand, der Einzige, der auf Startliste steht, der in UTMB schon gewonnen hat.
Ja, und vor allem, der ihn auch im ersten Anlauf gewonnen hat.
Der ihm auch im
sehr gut.
Um deiner These zu widersprechen und wo ihn wirklich 0,0 niemand auf dem Schirm hatte. Katharina, sag du den Namen und sag, warum ist das einer deiner Topics?
Also der wunderbare Vincent Bouillard.
Du kannst es viel besser aussprechen auch noch als ich.
mein Teamkollege, der ist ja nun wirklich genau das absolute Gegenteil von Ben, was so die Kommunikation angeht. Also der würde niemals so eine Aussage tätigen. Ich würde sagen, ich habe ihn relativ weit oben auf der Liste, vorausgegeben, dass er noch in Form ist. Weil ich find's schon mutig, jetzt nach dem großen Erfolg am Western States, dann doch das Double zu machen. Gerade wenn du derjenige bist, der dort das geschafft hat, schrecklich gut zu laufen. Er wird sich ja auch wieder sehr viel Medien und Anfragen und was auch immer gehabt haben, auch wenn ich glaube, dass er das ziemlich gut managt. Er war auch bei uns im Trainingslager und er hat sich sehr, sehr gut gefühlt und ich glaube, er konnte super trainieren und hat sich auch super erholt vom Western States. Die Frage ist natürlich trotzdem, wenn du bei Western States schon in einer super Form bist, wenn du mit anderen in einer super Form bist, wie lange kann sich die Form halten? Das haben sich alle so ein bisschen gefragt bei uns im Umfeld. Schafft es die Form zu halten bis zum UTMB oder geht es dann halt doch wieder runter? Ich weiß auch nicht, wie es mit der Motivation steht, weil ich meine, so ein Western States ist einfach ein Riesending. Und jetzt haben wir es jetzt zum Beispiel mit Francesco Puppi gesehen, der Zweiter geworden ist hinter Vincent, der jetzt sagt, er ist jetzt gerade eigentlich gar nicht so mega motiviert, weil Western States war einfach so ein Riesending, halbes Jahr Vorbereitung, so viel Energie und Nerven und sonst was ist da reingeflossen. Und jetzt spürt er es gerade eigentlich gar nicht so sehr. Er läuft zwar morgen, aber es ist jetzt sicher kein Top-Rennen und das ist ihm jetzt auch nicht. Also bei ihm hat man so das Gefühl, es geht jetzt nicht unbedingt darum, das zu gewinnen, den UTMB morgen. Bei Vincent weiß ich es jetzt nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem schwierig ist, nach so einem riesen High wie jetzt beim Western States, dann doch innerhalb von relativ kurzer Zeit. Da sind wir auch wieder bei der Motivationsgeschichte, so diese Motivation zu finden. Also ich glaube, es hilft sicher, dass er sich eben so gut gefühlt hat in den letzten Wochen. Ich glaube, das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen und ja auch wahrscheinlich automatisch schon eine gewisse Motivation. Aber ich bin gespannt. Also wenn er es natürlich durchziehen kann und wieder ein Top-Rennen abliefert, dann Chapeau. Ich meine, ich habe das Gefühl, er läuft auch nur, wenn wirklich alles passt. Also er hat selber auch gesagt, er würde sich bis zum letzten Tag überlegen und würde auch am Tag vorher noch absagen, wenn nicht alles passt. Ja. Weil ich glaube, er steht wirklich auch nur in der Startlinie, wenn die Motivation passt, die Shape passt und irgendwie alles da ist. Und ich meine, er hat ja auch noch gar nicht so viele Rennen bestritten und eigentlich alle Rennen, die er bis jetzt bestritten hat, hat er sehr gut bestritten, außer letztes Jahr im Western States, wo er raus ist. Von daher, ich glaube, er ist jemand, der sehr überlegt ist, der nicht einfach sagt, oh ja, ich laufe jetzt mal trotzdem, sondern auch eher wie eben jetzt wie Jim oder Ruth dann nochmal in sich geht und sagt, okay, lauf jetzt, lauf ich nicht. Aber wenn wir in einer Startlinie stehen, ich glaube, dann können wir schon davon ausgehen, dass es sich gut fühlt.
Jetzt haben wir es analog zu den Frauen geschafft, sehr, sehr lange einen sehr, sehr naheliegenden Namen auszusparen, vor allem natürlich aus deutschsprachiger Sicht. Wie schätzt ihr, Hannes Namberger war letztes Jahr Vierter. Ich habe vorgestern mit ihm gesprochen. Er ist super fit, er ist natürlich super nervös, aber er macht einen richtig guten Eindruck. Wie schätzt ihr seine Chancen ein? Oder wie?
Besser als meine.
Besser
als. Ehrliche Antwort. Ja.
Besser als deine. Aber man weiß nie.
Podium.
Ich.
Vincent, Ben, Hannes.
Ich glaube nicht, dass ich Ben dabei sein will. Ja. Aber
ich hoffe, du hast recht.
Dass er nicht drauf ist. Ich denke auch, Hannes wird in die Top 3 laufen. Ich habe mit einem Blitzteil erlebt. Ich glaube, er ist auch.
Ihr wart zusammen lange unterwegs.
Ja, meinst du, Weg muss er sich tätowieren lassen, wenn er gewinnt? Also, dass ihr das auch hört.
Okay.
Ja, ich mache ein bisschen.
Was muss er sich tätowieren lassen?
Aber nur Höhen. Ja,
okay.
Wohin? Das Höhenprofil oder? Oder den Namen?
So genau haben wir es nicht festgelegt, aber ich hätte gern so diese Strava oder so unter drunter.
Okay. Damit haben wir das hier auch das öffentlich festgehalten.
Ja,
direkt neben das I Love Mummy Tattoo.
Okay, das war unser Deal und da ich jetzt schon mal nicht gefinisht habe, muss er dem ich glaube, er ist vom Mindset vor allem top fit. Er weiß, was er kann. Er hat die Erfahrung vom UTMB und er hat dieses Ganze drumherum ist bei ihm so sortiert, dass ich glaube, er hat auch diese nötige Lockerheit, um zu gewinnen. Und die braucht man nämlich auch, diese Coolness. Deswegen ist er mein Favorit. Ohne Druck aufbauen zu wollen. Und ich hoffe, er hört sich das vorher sowieso nicht an.
Dein Favorit auf den Sieg?
Ja.
Oh, okay. Hot Take der Show.
Ja, also ich finde auch, Hannes ist halt jemand, der smart ist. Also der halt auch smart raced.
Ja.
Der sich nicht einfach, der jetzt zum Beispiel am Anfang, wenn irgendwie das Tempo ihm zu hoch ist, dann geht er nicht mit, weil er einfach genau weiß, hey, er hat einfach einen Plan. Ja. Der Plan wird einfach, er hat ja selber auch gesagt, ich habe einen Plan und der Plan funktioniert.
Ja.
Also ich weiß, der Plan funktioniert. Deshalb hält es sich auch an den Plan. Ja. Und ich glaube, viele haben einen Plan und halten sich dann nicht dran und dann funktioniert es deswegen auch nicht. Aber ich glaube auch, wie Ida schon gesagt hat, einfach diese Erfahrung auch von all seinen Ergebnissen hier, ich meine, er ist konsistent, er ist ein bisschen wie Ludo. Jedes Mal, wenn er hier so ein Race wird, verbessert er sich von der Zeit her. Also er ist, was das angeht, total konsistent. Er ist konsistent bei jedem seiner Starts in den Top Ten gewesen. Von daher, also er ist sicher einer, der zum Favoritenkreis auf jeden Fall auch zum engeren gezählt werden muss. Und das Gute für ihn ist aber, glaube ich, dass ich habe das Gefühl, er ist oft so ein bisschen, er wird schon als Favorit genannt, aber er ist nicht so voll im Fokus.
Zweite Reihe Favorit.
Genau, es ist so zweite Reihe Favorit und eigentlich von den Punkten her ist er ja eigentlich auch schon.
Ich sehe ja,
kein Amerikaner und keine Riesenklappe hat.
Genau, er hat daran liegt es wahrscheinlich eher, aber ich glaube, es ist gut für ihn, weil dann ist auch so ein bisschen, er kann einfach so ein bisschen sein Ding machen. Die Leute haben ihn zwar schon ein bisschen auf dem Schirm, aber es wird jetzt keiner sagen, Hannes Namberger gewinnt den UTMB. Also, aber auch von den internationalen Medien und von daher, ich glaube, das kommt ihm nur zugute. Und genau, also er macht das super smart, er ist motiviert wie sonst was und er findet es halt einfach auch geil, hier zu laufen.
Ja.
Er liebt es einfach, diese Stimmung, die Atmosphäre und man sieht ihm das auch total an, dass er dann mit den Fans auch so interagiert und so. Und ich glaube, das ist einfach ultra wichtig, dass man sich auch darf, weil davon kann man sich auch irritieren lassen oder nervös werden.
Hm. Ja. Manuel, gibt's da einen Austausch zwischen dir und Hannes?
Ich kenne Hannes persönlich gar nicht. Ja. Genauso wie Katharina vor heute. Nächstes Mal müsst ihr ihn vielleicht daneben mich setzen, anstatt die zwei Damen. Dann lerne ich den auch mal. Es geht ja ums Kennenlernen hier. Das ist überhaupt nichts gegen euch. Ich freue mich sehr, mit euch hier zu sitzen. Und dementsprechend hab ich überhaupt keine Ahnung.
Ja. Ist das jemand, der dich sportlich als Vorbild vielleicht auch irgendwie inspiriert? Schaust du da hin, was Hannes macht, wie er es macht? Nimmst du da was für dich auch raus?
Oh, ja, also ich meine, ab und zu mal kriege ich schon was mit, wenn ich doch mal mich in die Niederungen der Social Media Bubble oder so begebe. Nichts gegen euren Podcast. aber ja, dementsprechend kriege ich, glaube ich, verhältnismäßig wenig mit. Aber das, was ich mitkriege, ich meine, allein die Art und Weise, wie man an die Geschichte rangeht und so von, da sage ich mal, so eine gute, ehrliche, bodenständische Art, das inspiriert mit Sicherheit am allermeisten. Einfach, dass man sein Ding durchzieht, ohne vielleicht einen riesen Wirbel drumherum zu machen. Und das finde ich auf jeden Fall mindestens mal mehr anerkennungswert. Und ja, sportlich, ich meine, das ist halt ein ganz anderes Level, anderes Niveau. Als für mich Inspiration wäre vielleicht das falsche Wort, weil ich muss mein Ding so durchziehen, wie ich es durchziehe. Und er zieht sein Ding so durch, wie er es durchzieht. Und ist mit Sicherheit schön für den deutschen Sport, dass wir so jemanden dabei haben. Plus jemanden wie die beiden neben mir.
Ich glaube, es wäre auch, persönlich würde ich sagen, ich würde ihm einfach so gönnen, wenn er dieses Ziel erreicht von dem Podium, weil ich glaube, das hat er ja immer gesagt, das ist so mein Ziel, das Podium zu erreichen hier. Ich meine, er selber sagt ja auch, er macht das nicht mehr ewig. Aber ich glaube, er hat einfach noch diese Mega-Motivation, noch mal so richtig.
Ich fände es auch cool, wenn es das Podium wird und nicht der Erste, weil dann bleibt noch was, weil ihr hattet ja gerade.
Deshalb kommst du nochmal zurück.
Ihr hattet ja gerade von Russ Croft. Wenn es
noch nicht leichter.
Ich glaube, ich setze auch auf Podium, aber nicht auf eins, weil.
Du willst ihn nochmal sehen.
Ich will ihn nochmal sehen und ich glaube, er hat selber noch Bock, noch ein paar Mal wiederzukommen. Ja, das ist dann vielleicht leichter, wie er gerade so schön rausgearbeitet hat. Aber haben wir wen vergessen auf der. Ja, okay, Katharina. Also Katharina, du bist der Wahnsinn heute. Du kennst dich so gut aus.
Paraden noch droppen hier. Ich habe neulich schon mal eine Preview gemacht.
Okay. Und das nach 11 Stunden Laufen, ey, brutal. Wahnsinn.
Also, einen Namen, den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist John Albon.
Ja, klar.
Weil ich habe auch das Gefühl, er hat zwar jetzt schon auch mal einen Marathon du Mont Blanc dieses Jahr. Ich weiß leider nicht, was da war, was da wäre.
Ja, aber...
Okay, wir müssen da nicht drüber reden. Das war so ein Rennen, wo ich dachte so, huch, warum ist er so weit gelaufen und dann doch nicht ins Ziel? Aber egal, schwamm drüber. Ich habe das Gefühl, zumindest die Rennen in den letzten Jahren, dass er eigentlich immer extrem stark war, wenn er Rennen, also gerade die großen Rennen gelaufen ist. Ich weiß es nicht, in welcher Verfassung er gerade ist, aber einfach generell ist das, glaube ich, ein Name, den man nicht unterschlagen sollte. Genauso wie
John Albon, noch ganz kurz, er könnte... nach Xavier Thévenin der zweite Mann werden, der hier alle drei Rennen der World Series Finals gewinnt.
Ja, und das könnte natürlich auch noch so ein Ansporn sein, oder?
Aber Thévenin hat noch TDS, glaube ich.
Ja, genau, aber reden wir jetzt mal um die drei großen Rennen.
Ich wollte nur mal ein bisschen prallen.
Und an hier vielleicht auch nochmal, so. Ja. Henriette Arben natürlich bei den Frauen auch jemand, der jetzt vielleicht nicht immer super Favorit genannt wird, aber sicher auch jemand, der sich sehr gut vorbereitet und nicht zu vergessen sein sollte. Ich habe noch einen Dark Horse bei den Männern.
Auch was?
Mein Teamkollege, also mein anderer Teamkollege, neben Wasser, Rod Farward, der extrem motiviert ist auch, der dieses Jahr auch nach Andorra eigentlich, oder er hat zwei Rennen gelaufen im Frühjahr, aber eigentlich das große Ziel war von Anfang an Team B. Und er hat auch ganz klar gesagt, er war ja letztes Jahr 9. und er möchte sich platzierungstechnisch verbessern. Also ist dann schon mal irgendwie Top 8 das Ziel bei ihm. Ich glaube, er ist ziemlich gut drauf und er ist auch einer, der immer so ein bisschen verloren geht. Aber wir haben ja schon gesehen bei Western States, als er diese Breakout-Performance hatte, dass er durchaus auch so eine Racing-Mentalität hat. Und er ist halt auch jemand, der wirklich wahnsinnig, also so ein bisschen fast Richtung Hannes, der einfach so wahnsinnig guter Planer ist. Im Trainingscamp war ich nur, habe ich so halb mitbekommen, wie er mit seinem Coach telefoniert hat wegen der Nutrition-Strategie und ich war wirklich so mindblown. Ich dachte so, wow, das ist so detailliert. Also vielleicht fast schon ein bisschen zu detailliert, kann natürlich auch sein. Aber so diese ganzen, einfach zu sehen, wie viel Gedanken er sich macht und woran er alles denkt und so. Von daher, er ist auch jemand, der jetzt nie irgendwie sagen würde, hey Leute, ich habe hier was vor, aber er ist so ein stiller Arbeiter, den man sicher auch auf dem Zettel haben sollte.
Wir haben jetzt ein großes Problem. Wir könnten jetzt noch so weitermachen. Da stehen noch so viele Namen drauf. Ich weiß aber nicht, wie viel Sitzfleisch ihr habt und wie die Sonne strahlt euch auch im Rücken. Ich will nur noch, weil wir ja ein deutschsprachiger Podcast sind, zwei Namen, wir können nicht hier rausgehen, ohne die zwei Namen zu erwähnen. Tobi Geiser aus Südtirol und natürlich den Andi Reiterer auch aus Südtirol, die, glaube ich, auch das Potenzial haben, ganz, ganz vorne reinzulaufen. Ja.
Ist das für beide das Debüt?
Ich glaube, gerade bei Andi wird es darauf ankommen, dass er sich am Anfang nicht so fasst.
Das ist, glaube ich, für beides Debüt, weil Andi ist noch nicht gelaufen, das weiß ich ganz sicher, und Tobi ist letztes Jahr CCC gestartet. Aber
vielleicht hört sich Andi das vorher an und befolgt deinen Plan, das selbst komm mal hier.
Oh, ja, bitte.
Also dann kann er auch ganz spannend.
Ja, ich habe meistens die Sorge bei ihm, dass er sonst sich damit...
Ja, Andi ist ein sehr... er läuft halt mit Herz.
Ja.
Und das macht ihn auch so stark.
Ja.
Ja. Manchmal ist das Herz vielleicht zu groß. Das rennt zu lang. Ja. Genau. Aber wir haben vor 3 Tagen saß ein Coach hier, oder der Coach von Lars und... Der Coach heißt Lars und der ist der Coach von Hannes und Andi. Und der meinte auch, also Andi ist brutal in Form, der muss es nur noch umsetzen. Ja. Ja.
Okay, cool. Ist mein Tackle drauf, oder?
Ja, ich hätte noch so viele Fragen. Ich hätte gerne noch mehr mit Katharina über Antoine de Jong oder über Bob Graham, aber wir müssen doch dann einen extra Podcast machen.
Da müssen wir nochmal sehr detailliert drüber sprechen, Katharina. Ja. Ich habe da nämlich auch was im Kopf für nächstes Jahr.
Genau, oder falls ihr noch gegenseitig euch was Fragen habt, aber sonst machen wir auch einen Deckel drauf, weil ja nicht nur über mich überzogen, ne? So ist das. Ja.
Also, Ida, ich wünsche dir auf jeden Fall gute Erholung.
Danke.
Ja, alles Gute. Katharina, dir viel Glück für die Tour de Géant, werden wir auch verfolgen. Und Manuel, Freitag, gute Beine, gutes Rennen.
Dankeschön, guten
Vielen
Morgen.
Dank, dass ihr drei da wart. Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, ja, das war richtig cool.
Okay, ciao.
Danke euch.
Ciao.